Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bei der Vorbereitung dieser Predigt, da musste ich denken, wie gut, dass Sie alle nicht Florian Hambüchen heißen. Natürlich wäre es schön, wenn Sie so fantastisch turnen könnten wie der Weltmeister. Er mag auch ein freundlicher Mensch sein, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber in einer Plakatwerbung für die Bild-Zeitung lässt sich Hambüchen mit folgendem Satz zitieren. Lange Texte sind nicht mein Ding. Danke, Bild. Heute Morgen haben wir einen ausgesprochen langen Predigtext. Lang muss nur nicht gleich langweilig bedeuten und vielleicht ließe Florian Hambüchen sich ja trotzdem begeistern von diesem Text. Es ist wieder eine dramatische Situation, die uns hier vor Augen steht in der Apostelgeschichte. Wieder schenkt uns Lukas einen sehr persönlichen Einblick in den Dienst von Paulus. Und ich merke immer wieder, was für ein Privileg das ist, was für ein Vorrecht, den Apostel in diesem Buch so direkt und so nahe kennenzulernen. Und Lukas gibt uns diesen Text nicht nur aus Informationsgründen, damit wir ein bisschen mehr über Paulus wissen und über die Missionsgeschichte in den ersten Jahren, sondern er gibt ihn uns auch aus Motivationsgründen. Immer wenn wir Gottes Wort lesen, geht es ja um die Frage, was steht da wirklich? Und was will Jesus mir damit deutlich machen, mit dem, was da wirklich steht? Das ist immer wieder mein Gebet bei der Vorbereitung, auch hier bei diesem Text, der am Anfang sich nicht gleich so erschlossen hat wie mancher andere Text. Herr, was soll ich Ihnen denn jetzt sagen? Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, wie der Apostel in seiner alten Studentenstadt Jerusalem fast unter die Räder gekommen ist. Dort, wo er vor Jahren bei Professor Gamaliel seine Ausbildung gemacht hatte. An seinen alten Studienorten hängt man ja immer mit besonderer Nostalgie. Und wenn man dann anfängt zu erzählen, weißt du noch, die Mensa. Paulus dort in Jerusalem, er kommt zurück, um sich mit den Leitern der jungchristlichen Gemeinde zu treffen, zu beraten. Und um eine großzügige Spende zu übergeben, die er von den Gemeinden aus Kleinasien und Europa gesammelt hatte. Seine Bekehrung liegt zu diesem Zeitpunkt schon etwa 20 Jahre zurück. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, als Paulus den Tempel besucht, da wird der Apostel von einigen radikalen Judaisten gekidnappt. Sie behaupten, er hätte das Volk und die Tora, also die fünf Bücher Mose und den Tempel beleidigt. Also alles, was das Judentum ausmacht in seiner Identität. Und das Schlimmste, er soll sogar einen Heiden mit in den inneren Bereich des Tempels hineingenommen haben. Diese Vorwürfe sind absurd, aber Paulus kann sich gegen die Menge nur schwer wehren. Und sie zerren den Apostel mit sich fort, bis ihn schließlich die römische Besatzungsmacht aus den Fängen seiner Landsleute rettet. Unter dem Befehl des Obers des römischen Claudius Lysias bringen sie Paulus dann in die Burg Antonia, gleich neben dem Tempel gelegen, nordwestlich des Tempels, schließt quasi direkt an, durch zwei Leitern dort miteinander, durch zwei Treppen miteinander verbunden mit diesem Tempel. Und während die Soldaten den Paulus zur Burg Antonia schleppen, macht Paulus einen mutigen Vorschlag. Er sagt, lasst mich doch gleich ein öffentliches Statement abgeben, um die Sache zu klären. Überlegen Sie sich mal, welcher Mut dazugehört in dieser aufgehetzten und aufgescheuchten Situation. Und Lysias, der Oberst, erhofft sich davon offensichtlich eine Beruhigung der ganzen Lage und gibt seine Erlaubnis. In Kapitel 21, Vers 40 steht, als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen, winkte dem Volk mit der Hand, da entstand eine große Stille. Und er redete zu ihnen auf Hebräisch und sprach. Und Paulus schaltet also sofort von Griechisch auf Hebräisch um, vielleicht eine Art von Aramäisch, auch Alltagshebräisch. Jedenfalls merken die Leute gespannt auf, es entstand eine große Stille, steht hier. Sie begreifen, er ist einer von uns, er spricht unsere Sprache. Und Paulus macht genau das klar. Er sagt, ich bin Jude mit allen Fasern meines Herzens. Und dann erzählt er in Kurzfassung, wie er zu Jesus bekehrt wurde, wie er Christ wurde. Gut 20 Jahre dürfte das jetzt zurückliegen, wie gesagt. Paulus erinnert sich, als wäre es gestern. Und dann erzählt er, wie die Kraft der jüdischen Tradition sein Leben geprägt hat, von Anfang an, seine ganze Ausbildung, sein Studium bei Gamaliel. Und er erzählt, wie dann eine andere Kraft, nämlich die Kraft des lebendigen Jesus Christus, in sein Leben eingebrochen ist, hineingetreten ist. Und damit hat Paulus nicht alle Traditionen gleich über den Haufen geworfen. Vieles hat er beibehalten, aber er hat es alles jetzt in einem neuen Licht gesehen. Alles im Licht von Jesus. Und er hat verstanden, Jesus ist der Messias, den das ganze Alte Testament ankündigt. Das war alles neu für ihn. Alles in einem neuen Licht. Und wir haben gemerkt, auch für uns kommt es darauf an, dass der lebendige Jesus Christus in unser Leben tritt. Dass der Glaube mehr ist als Tradition. Dass er anknüpfen kann bei Traditionen, aber dass er nicht da stehen bleiben darf. Und dass auch für uns alle darauf ankommt, dass der lebendige Herr Jesus Christus in unser Leben tritt. Dass wir ihm glauben, zu ihm beten, ihn anbeten als unseren Retter und Herrn. Und heute wollen wir nun den zweiten Teil der Verteidigungsrede des Paulus lesen und sehen, was dann draus geworden ist, nachdem er diese Rede gehalten hat. Die Überschrift zu diesem Text könnte lauten, im Räderwerk der Macht, im Räderwerk der Macht. So sieht es aus. Paulus gerät in das Räderwerk der römischen Verwaltung, in das Räderwerk des römischen Militärs. Und da berichtet Paulus nun, was der lebendige Jesus dann nach der Bekehrung aus seinem Leben gemacht hat. Und was er auch aus unserem Leben machen will. Sie haben gesehen, wir haben heute besonders viel Text und darum müssen wir das versuchen zu bündeln. Wir müssen eine Schneise schlagen. Es gehört aber, habe ich festgestellt, alles zusammen. Einen kleinen Teil haben wir ausgespart. Die Verse 22,30 bis 23,10. Die kommen nächstes Mal dran. Die passen zum Pfingsttag. Da haben wir dann nächstes Mal also nur 11 Verse Predigtext. Die haben wir ausgespart. Ansonsten haben Sie den Text im Zusammenhang vor sich. Und ich habe herausgefunden, dass dieser große Text um zwei große Ermutigungen kreist. Um zwei große Ermutigungen. Und die müssen wir uns jetzt genauer ansehen. Die erste Ermutigung lautet, Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Das ist die erste Ermutigung. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Das klingt vielleicht zunächst eher als eine Bedrohung, als nach Ermutigung. Aber Gott will uns ermutigen, den Sturm nicht zu scheuen. Bis dahin hat Paulus ja einen Kurzbericht von seiner Bekehrung gegeben in dieser eigentümlichen Redesituation auf den Stufen der Burg Antonia mit der wimmelnden, lärmenden Masse um sich herum, den römischen Soldaten unmittelbar neben sich. Und da hat er berichtet, wie Jesus sich ihm in den Weg gestellt hat und wie kurz danach der Herr ihn auch gleich über den Weg eines Glaubensbruders geführt hat. Also Jesus hat den Paulus sehr schnell mit einem Gemeindeglied bekannt gemacht. Das ist in der Regel so, dass wenn wir zu Jesus finden, wir auch sehr schnell in seine Gemeinde hineingestellt werden. Und der erste Christ, den Paulus kennenlernt, sahen wir letzten Sonntag, ist Hananias. Und durch diesen Hananias sagt Jesus seinem Paulus von Anfang an, was er mit ihm vorhat. Und damit beginnt unser Text hier in Vers 14. Was sagt Hananias? Er aber sprach, der Gott unserer Väter, also der auch der Gott Israels ist, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen, der Gerechte ist ein Ausdruck für den Messias, also für Jesus, den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören, genau das ist geschehen bei der Bekehrung. Mit welchem Ziel? Denn du, Vers 15, wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Das ist der Auftrag. Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, um sein Zeuge zu sein für die Botschaft von Jesus. Und du sollst damit vor allen Menschen Zeuge sein. Keiner ist ausgeschlossen. Und Paulus betont also die Sache mit der Heidenmission. Das war nicht meine private Idee, sondern es war Gottes Befehl. Der Herr hat mich dazu erwählt. Ausdrücklich. Und Gott schickt seine Leute in den Sturm, aber er gibt ihnen auch das nötige Sturmgepäck. Das sehen Sie hier in Vers 14. Jesus versichert dem Paulus seiner Nähe. Ne? Du sollst Gottes Willen erkennen, du sollst also die Zusammenhänge verstehen, du sollst den Gerechten sehen, du sollst die Stimme aus seinem Munde hören. Das war diese ganz persönliche Begegnung, die der Apostel gehabt hat, weil es zu einem Apostel gehörte, dass er dem Auferstandenen auch persönlich begegnet sein musste. Und weil Paulus Apostel werden sollte, brauchte er diese direkte Begegnung mit Jesus. Ist ja auch für ihn ganz ungewöhnlich gewesen. Und dann gehört zu diesem Sturmgepäck auch, sehen Sie in Vers 16, dass Jesus den Paulus mit seiner Vergebung beschenkt. Da bekommt Paulus den Auftrag, und was zögerst du, Vers 16, steh auf, rufe seinen Namen an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Das meint ausdrücklich nicht, wenn man den Zusammenhang berücksichtigt. Das könnte missverstanden werden. Aber es meint ausdrücklich nicht, dass durch die Taufe die Sünde automatisch abgewaschen wird. So könnte man das missverstehen, wenn man den Text aus dem Zusammenhang herauslöst. Sondern die Taufe unterstreicht ja Gottes Verheißung, genauso wie das Abendmahl, das wir heute empfangen. Es unterstreicht Gottes Zusage. Die Taufe macht etwas zeichenhaft deutlich, symbolisiert. Sie symbolisiert nämlich, was Jesus dem schenkt, der seinen Namen anruft. Du sollst seinen Namen anrufen. Du sollst Christus anrufen um Vergebung. Und dann wird er dich von deinen Sünden reinwaschen. Und dass Jesus dem, der ihn anruft, die Sündenvergebung schenkt, dass Gottes Verheißung gilt, das bekräftigt er mit dem Zeichen der Taufe. Hier handelt Gott an dem, den er gewissermaßen taufen lässt. Und es bedeutet nicht, halten Sie das bitte nochmal fest, es bedeutet nicht, dass automatisch durch die Taufe Sünde abgewaschen wird. Das ist ein Irrtum, der in manchen Epochen der Kirchengeschichte dann sehr stark aufgekommen ist, der sich aber nicht auf diesen Text berufen kann. Ruf an den Namen des Herrn. Und dann wirst du abgewaschen, dann werden deine Sünden dir vergeben. Und dann kannst du frei mein Zeuge sein. So, einige Zeit nach der Bekehrung des Paulus geht er dann in den Tempel von Jerusalem. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit dazwischen liegt. Und er hat dort eine besondere Erscheinung, eine Art Vision wird das gewesen sein. Bedenken Sie, Paulus war ein Apostel und auch das war für ihn eine große Ausnahme, diese Situation. Und da wiederholt Jesus nochmal seinen Auftrag in Vers 17 bis 18. Und es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam, Vers 17, und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, mich Jesus. Da sprach er zu mir, eile und mach dich schnell auf nach Jerusalem, aus Jerusalem. Das heißt also aus Jerusalem weg. Denn dein Zeugnis von mir werden sie hier nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die an dich glaubten, gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Merken Sie, Paulus denkt, dass er vielleicht erstmal in der Heimat evangelisieren sollte. Dass seine jüdischen Volksgenossen ihn als besonders glaubwürdig akzeptieren würden, weil er ja sozusagen seine kritische Haltung gegenüber der christlichen Gemeinde nun wahrlich unter Beweis gestellt hatte. Und er sagt, ja, Sie wissen doch, dass ich das kritisiert habe, dass ich Sie sogar verfolgt habe, dass ich das unterstützt habe, als der Stephanus ermordet wurde. Das muss doch wohl meinen Glaubensbrüdern reichen, um zu sehen, dass ich nicht einfach blindlings dieser christlichen Truppe hinterhergelaufen bin. Aber Jesus weiß es besser. Er sagt, sie werden hier nicht auf dich hören. Und überhaupt habe ich etwas anderes mit dir vor. Geh weg von Jerusalem. Du sollst in die Ferne zu den Heiden gehen. Das ist mein Auftrag. Und wie gesagt, als Paulus das hier berichtet, liegen die Ereignisse 20 Jahre zurück. Am Ende dieses Tages hier, an dem er das sagt, wird Paulus auf der Burg Antonia in Untersuchungshaft sitzen. Aber auch jetzt, 20 Jahre danach, wird Jesus diese Dienstanweisung noch einmal wiederholen. Und das finden Sie in Kapitel 23, Vers 11. Da heißt es, in der folgenden Nacht, also im Gefängnis, stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Also nochmal der gleiche Auftrag in 23, 11 wie in 22, 14 und wie in 22, 21. Ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Das zieht sich durch diesen Text. Das hält ihn zusammen. Das ist der rote Faden. Gott schickt seine Zeugen los. Gott schickt seine Zeugen los. Und zwar mit einer ganz klaren Aufgabe. Haben Sie es gemerkt? In Kapitel 22, Vers 15 sagt der Hananias, du wirst für ihn, nämlich für Jesus, Zeuge sein vor allen Menschen. Und in Kapitel 23, Vers 11 wiederholt Jesus das. Du musst für mich Zeuge sein. So wie zu Jerusalem, auch im fernen Rom. Du musst für mich Zeuge sein. Jesus bekannt machen, sagen, wer er ist, sagen, was er getan hat, um uns zu erlösen, dass er am Kreuz sein Leben geopfert hat für meine Schuld. Dieser Auftrag, der gilt seit Himmelfahrt allen Christen. Mache zu Jüngern alle Völker. Ich hatte gestern einen Vortrag in Köln beim Christlichen Technikerbund und hinterher stellte sich mir ein Wissenschaftler vor und er sagte sinngemäß, ich komme auch aus dem Umfeld von Professor Ellinger, ich habe noch bei dem studiert. Professor Ellinger war ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler, er hat dort eine missionarische Arbeit an der Universität gegründet in Köln und hat die Studiengemeinschaft Wort und Wissen mitgegründet. Ich persönlich verdanke ihm auch sehr viel und dieser Mann berichtete mir, Sie müssen wissen, Professor Ellinger hat Semester für Semester darauf geachtet, dass in jeder laufenden Lehrveranstaltung, die er durchführte, wenigstens einmal pro Semester das Evangelium gesagt wurde. Er war ein berühmter Wirtschaftswissenschaftler. Er hat ein ziemlich wichtiges Institut an der Universität in Köln geleitet. Und er hat wenigstens einmal im Semester in einer speziellen Lehrveranstaltungsreihe die Gelegenheit gesucht und genutzt, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Immer einen Ansatz gefunden, an dem man das klar machen konnte, an irgendeiner Stelle seiner Vorlesung, dass es diese Studenten, die dieses Semester bei ihm durchlaufen hatten, wenigstens einmal hören durften. Er hat manchmal auch die Gideons kommen lassen in seine Vorlesung und dann Bibeln verteilen lassen. Er hat sich immer was ausgedacht, weil er wusste, ich bin der Zeuge meines Herrn und er schickt mich. Und so sagte mein Gesprächspartner gestern, inzwischen lehre ich selbst als Professor an einer Fachhochschule. Und wissen Sie, ich habe ausgerechnet auch noch zusätzlich das Fach Ethik bekommen. Und da kann ich natürlich auch die christliche Sicht gut einbringen. Und gewissermaßen trete ich ein Stück weit auch in die Fußstapfen von Professor Ellinger damit. Das ist es. Gott schickt seine Zeugen. Und wenn Sie zu Jesus gehören, dann sind Sie auch sein Zeuge. Die meisten von uns werden nicht auf Missionsreise geschickt, normalerweise einfach zurück in ihr Umfeld, in ihre Nachbarschaft, an ihre Werkbank, in ihr Seniorenheim, in ihre Schulklasse, in ihren Hörsaal, wohin auch immer, zurück in ihr normales Umfeld. Bei Paulus bedeutet es allerdings, dass er auf Reise geschickt wird. Das wurde hier zweimal in Kapitel 22 betont, Vers 14 und 21 und dann einmal noch, wie gesagt, in Kapitel 23, Vers 11. In jedem Fall gilt aber, und das haltet bitte fest, die Sendung in den Zeugendienst ist eine Sendung in den Sturm. Ist eine Sendung in den Sturm. Das wird auch in Jerusalem sehr, sehr schnell deutlich. Und vielleicht hat sich der Oberst hinterher gedacht, Mensch, hätte ich den Paulus bloß nicht aufgefordert, hier eine Rede zu halten, hätte ich ihm das bloß nicht erlaubt. Die große Beruhigung ist dadurch nicht eingetreten. Sehen Sie mal, wie es in Vers 21 weitergeht. Kapitel 22, Vers 21. Paulus hat das gesagt, geht hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Das ist der Auftrag. Und jetzt sehen Sie, was geschieht. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort, nämlich zu dem Wort Heide. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten, da befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen. Also, als zum ersten Mal das Wort Heiden fällt, ist es mit der Ruhe vorbei. Und Ähnliches hatte der Herr Jesus 25 Jahre vorher in Kapernaum erlebt. Wir haben den Anfang dieses Ereignisses eben in der Lesung von Herrn Kohl gehört. Und wenn Sie diesen Text zu Hause mal weiterlesen, dann werden Sie sehen, als Jesus dann an die Stelle kommt, wo er sagt, und Gott hat sich immer auch schon den Heiden zugewandt und den Naäman und jene Witwe da im Umfeld von Elia. Da plötzlich bricht der gleiche Sturm los wie hier und sie wollen Jesus töten. Sie ertragen es nicht, dass Gott sich auch den Heiden zuwendet. Dass sie auch die Adressaten des Evangeliums sein sollen. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und ganz ähnlich läuft es hier bei Paulus. Es gibt diese Morddrohung am Ende von Vers 22 und dann diese Protestdemonstration. Erst die Morddrohung und dann die Protestdemonstration. Sie schreien, sie werfen ihre Kleider ab, sie wirbeln Staub auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Alles symbolische Handlungen. Man weiß nicht hundertprozentig genau, was das im Einzelnen besagen soll, aber es wird deutlich Empörung. Vielleicht ziehen sie sich auch die Sachen aus, um besser für die Steinigung präpariert zu sein, um die Hände und die Arme frei zu haben, um jetzt zu den Steinen zu greifen gewissermaßen. Vielleicht soll das eine symbolische Steinigung darstellen. Dieses Schütteln und Aufwühlen, Worte sollen weggewischt werden als Zeichen der Zurückweisung. Trauer, Entsetzen über die Blasphemie. Dass Paulus dort in der Tat behauptet, Gott wende sich den Heiden zu. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und schauen Sie, am nächsten Tag wird es noch schlimmer. Kapitel 23, Vers 12 bis 13. Sie merken, wie eng diese beiden Kapitel zusammengehören. Kapitel 23, Vers 12. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich. Da steht wörtlich, sie anathematisierten sich. Also sie verfluchten sich. Wenn wir das nicht schaffen, den Paulus umzubringen. Ja, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hatten. Es waren mehr als 40, die diese Verschwörung machen. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und an dieser Situation hat sich bis heute nicht viel geändert. Gott schickt seine Leute in den Sturm, seine Zeugen. Manchmal spürt man ihn deutlicher, manchmal weniger deutlich. Denn damals wie heute stößt das Zeugnis von Jesus auf Widerstand. Manchmal wird es uns direkt gesagt. Manchmal wird in der Presse eine entsprechende Stimmung erzeugt. Manchmal werden Bücher wie das des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt geschrieben. Außer Dienst heißt das Buch. In dem Buch sagt er, ich habe die christliche Mission stets als Verstoß gegen die Menschlichkeit empfunden. Wenn ein Mensch in seiner Religion Halt und Geborgenheit gefunden hat, dann hat keiner das Recht, diesen Menschen von seiner Religion abzubringen. Und Schmidt meint damit auch nicht durch Verkündigung. Damit wird Stimmung gemacht. Stimmung gegen die Zeugen, auch gegen die Zeugen Jesu, die hier in einen Topf geworfen werden mit Leuten, die ein Gewaltpotenzial haben. Paulus hat das an manchen Stellen noch drastischer gesagt. Paulus hat gesagt, Gott schickt seine Leute in den Krieg. Nicht nur in den Sturm, sondern in den Krieg. Zwar gewaltfrei, natürlich gewaltfrei, das ist selbstverständlich. Wenn Paulus die Gemeinde zum Kämpfen auffordert, dann hat das niemals im Entferntesten etwas mit dem Dschihad des Islam zu tun. Niemals. Ich will das hier nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, auch wenn das ganz selbstverständlich ist. Der Kampf im Koran schließt ausdrücklich die Anwendung von Gewalt ein zur Ausbreitung des Islam. Aber der Kampf, zu dem die Bibel auffordert, und bei Paulus geschieht das meistens mit Bildern aus dem Sport oder aus dem Militärbereich, dieser Kampf richtet sich niemals gegen andere Menschen. Niemals. Er will sie gewinnen. Dieser Kampf verzichtet auf jegliche Form von Gewaltanwendung und von Zwang. Wir Christen dürfen niemals Gewalt anwenden, weder körperliche Gewalt noch seelische Gewalt noch sonstige Gewalt, um irgendwie das Evangelium auszubreiten. Wir dürfen Menschen nicht unter Druck setzen. Wir dürfen sie nicht seelisch manipulieren. Keine Gewalt. Und der christliche Kämpfer ist eher bereit zu sterben, als Gewalt auszuüben. Der christliche Märtyrer ist gegebenenfalls Blutzeuge, aber niemals Attentäter. In diesem Sinne gilt es, im Kampf zu stehen, für Gottes Wahrheit, seine Ehre zu bezeugen und um die Menschen zu ringen, die Jesus noch nicht kennenlernen, weil wir Jesus glauben, dass sie ohne ihn in der ewigen Verdammnis enden werden. Das glauben wir, weil es Jesus sagt. Und darum stehen wir in diesem Krieg, wie Paulus sagt, in dem Sturm. Und darum brauchen wir die Waffenrüstung, wie Paulus das beschreibt. In Epheser 6, ich rate Ihnen, das einmal wieder zu lesen, Epheser 6 ab Vers 10. Und ein Ausleger hat darauf hingewiesen, das ist hochinteressant bei dieser Waffenrüstung, da werden alle kostbaren Segnungen, die Gott seinen Leuten schenkt, wofür herangezogen? Für die Schlacht, für den Krieg, für diesen Kampf des Glaubens. Wenn wir die Wahrheit kennen, sagt Paulus dort, die Gerechtigkeit haben, wenn uns das Evangelium des Friedens lieb ist, wenn wir im Glauben leben dürfen, wenn wir uns über das Heil freuen, das alles wird gebraucht, auch wofür? Für den Kampf, für den Krieg. Und weiter schreibt dieser Ausleger, wenn uns das Wort Gottes süßer als Honig ist, dann müssen wir aus dem Honig ein Schwert machen. Praktisch jede zivile Segnung im Leben als Christ wird hier für den Krieg eingezogen, also für den Kampf des Glaubens. Das ist eine Ermutigung, die sich als roter Faden durch unseren Predigttext hindurchzieht. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und die Frage ist für mich und für Sie, wohin sendet Jesus uns als Zeugen? Wo dürfen wir auf ihn hinweisen? In welche Situation werden wir ausgesandt? In welchen Situationen, in denen wir vielleicht schon lange stehen, gibt es eine Möglichkeit, auf unseren Herrn hinzuweisen? Gestern traf ich am Rande dieses Vortrags in Köln auch einen engagierten jungen Englischlehrer. Den kannte ich noch aus seiner Studentenzeit in Osnabrück. Da gehörte er zu unserer jungen Gemeinde. Er ist schwer eingespannt. Englisch ist ein starkes Korrekturfach. Er engagiert sich sehr an seiner Schule. Aber dieser junge Mann hat neben seiner Arbeit als Pädagoge auch sich durch einen Prädikantenkurs gekämpft. Er ist zurzeit noch in der Landeskirche. Und nachdem er sich durch diesen Prädikantenkurs durchgearbeitet hat, darf er jetzt selbst Predigten halten. Alle 6 Wochen darf er predigen in 2 Kölner Kirchen in einem schwierigen volkskirchlichen Umfeld. Darf er Jesus bezeugen. Und während wir heute hier Gottesdienst haben, predigt er um 9.30 Uhr und um 11 Uhr an 2 verschiedenen Kirchen in Köln und steht dort als Zeuge für Jesus auf der Kanzel, ein Englischlehrer, der den Herrn liebt. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Das könnte einem zugleich Angst machen. Das könnte auch unsere Zuversicht lähmen. Und darum hat Gott in diesen Text noch eine zweite Ermutigung eingebaut. Und die wollen wir uns jetzt noch angucken. Erstens, also Gott schickt seine Leute, Gott schickt seine Zeugen, müssen wir präziser sagen. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und zweitens, Gott schützt seine Zeugen in dem Sturm. Zweitens, Gott schützt seine Zeugen in dem Sturm. Gott hat ja viele Mittel dafür, natürliche Mittel, übernatürliche Mittel. Und hier in diesem Fall, werden Sie gleich sehen, bedient Gott sich vor allem der äußeren Umstände. Das ist ein Weg, den der Herr oft benutzt, um uns zu schützen. Als die Menge tobt und als sie Paulus am liebsten lynchen wollen, da erwächst dem Paulus Hilfe von einer Seite, von der er es niemals erwartet hätte. Und das sehen wir hier in Kapitel 22 ab Vers 24. Es befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, also geißeln, ihn quasi auspeitschen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie eigentlich gegen ihn schrien. Man wollte es gewissermaßen aus ihm herausprügeln, diese Zeugenaussage. Als man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das aber der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach, was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn, sage mir, bist du römischer Bürger? Er sprach ja. Da sagte der Oberst, ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben. Klammer auf, für viel Bestechungsgeld meint das. Also man konnte das römische Bürgerrecht eigentlich nicht kaufen, wenn man eine bestimmte Summe hinlegte, sondern man konnte versuchen, Beamte zu bestechen, um es auf Umwegen zu erhalten. Und das deutet dieser Mann hier mit einer erstaunlichen Offenheit an. In manchen Gesellschaften ist Korruption ja ein Kavaliersdelikt. Ja, ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben, sagt er. Und Paulus aber sprach, ich bin schon als römischer Bürger geboren. Da ließen sie sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Merken Sie, also nicht nur, dass die Römer den Paulus vor seinen jüdischen Volksgenossen retten, sondern auch bei den Römern selbst steht ihm jetzt eine besonders gute Behandlung zu. Paulus hat wahrscheinlich ein Dokument dabei, das seinen Anspruch beweist, römischer Bürger zu sein, mit allen Rechten und Pflichten. Und das gab ihm eine privilegierte Position. Von Cicero ist dieser Satz überliefert. Er sagt, einen römischen Bürger zu fesseln ist ein Verbrechen. Einen römischen Bürger zu geißeln ist ein Greuel. Ihn sogar zu prügeln kommt nahezu einer Ermordung gleich. Soweit Cicero. Da sehen Sie, wie stark das römische Bürgerrecht einen Menschen schützte. Das war gesetzlich ganz klar geregelt. Es gab die Lex Valeria und die Lex Porcia, die verboten, dass ein römischer Bürger in dieser Weise geprügelt werden durfte. Das war gesetzlich ganz klar festgelegt. Und dann gab es noch die Lex Julia, die erlaubte dem Unrecht geschah, an Rom zu appellieren und sich auf Rom zu berufen und von Rom gewissermaßen Genugtuung zu fordern für das Unrecht, das ihm angesichts der römischen Bestimmungen geschehen war. Das war die Situation. Und Gott hat für seinen Boten so vorgesorgt, wie wunderbar, dass er den Paulus ausgerechnet in eine Familie hat hineingeboren werden lassen, die dieses Bürgerrecht besaß. Und das war später bei seinen Reisen ein großer Schutz und eine Hilfe auch für die jungen Gemeinden. Das hat Gott gebraucht, diesen Umstand. Das hat Gott sicherlich auch selbst so herbeigeführt. Gott schützt seine Zeugen in dem Sturm. Und Gott benutzt dabei oft auch bestimmte Umstände. Und schauen Sie genauso am nächsten Tag. Da sehen Sie wieder, wie wunderbar diese beiden Texte zusammengehören. Als sich die 40 Juden zusammenrotten, um Paulus zu ermorden. In einem Komplott gewissermaßen. Was geschieht da? Paulus scheint hilflos verloren im Räderwerk der Macht. Da ist Rom, da ist die jüdische Religionsbehörde. Schauen Sie, was die vorhaben. Kapitel 23, Abvers 12. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hatten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die gingen zu den hohen Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns durch einen Eid gebunden, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So wirkt nun ihr mit dem Hohen Rat bei dem Oberst darauf hin, dass er ihn zu euch herunterführen lässt, als wolltet ihr ihn genauer verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe er vor euch kommt. Das ist der Plan. Und Sie merken, dass diese Verschwörer sich in Vers 14 an die hohen Priester und die Ältesten wenden. Da steht nicht, dass sie sich an die Schriftgelehrten wenden. Die Schriftgelehrten waren nämlich die Pharisäer. Und Paulus kam aus den Reihen der Pharisäer. Und in dem Abschnitt vorher, den wir uns am Pfingsttag angucken werden, da gibt es einen Streit zwischen den Pharisäern und den anderen. Und deswegen haben sie genau die Pharisäer außen vor gelassen, weil sie wahrscheinlich schon gefürchtet haben, dass die Paulus möglicherweise warnen würden. Und haben sich jetzt nur hier an die hohen Priester und Ältesten gewandt. Vor allem Sadduzäer gehörten zu dieser Truppe. Und haben so versucht, jetzt Paulus im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Felde zu räumen. Und schauen Sie mal, wenn Sie sich diese Verse ansehen, dann hat es doch wirklich den Anschein, als ob die religiösen Führer mit den Verschwörern paktieren. Das wird nicht zurückgewiesen. Das scheint Aussicht auf Erfolg zu haben, dieser Plan im Räderwerk der Macht. Paulus scheint hilflos verloren. Und da bringt der Herr wieder eine ganz besondere Schutzmaßnahme in Anschlag. Vers 16. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus, also auf Deutsch der Neffe, als aber der Neffe des Paulus von dem Anschlag hörte, ging er und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sprach, führe diesen jungen Mann zu dem Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn und führte ihn zum Oberst und sprach, der Gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Oberst bei der Hand, führte ihn beiseite und fragte ihn, was ist das, was du mir zu sagen hast? Er aber sprach, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus morgen vor den Hohen Rat herunterbringen lässt, so als wollten sie ihn genauer verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn mehr als 40 Männer von ihnen lauern ihm auf. Sie haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da ließ der Oberst den jungen Mann gehen und gebot ihm, niemanden zu sagen, dass er ihm das eröffnet hätte. Und der Oberst rief zwei Hauptleute zu sich und sprach, rüstet 200 Soldaten, dass sie nach Caesarea ziehen. Und 70 Reiter und 200 Schützen für die dritte Stunde der Nacht, also für 21 Uhr. Und haltet Tiere bereit, Paulus draufzusetzen und wohl verwahrt zu bringen zum Statthalter Felix. Das ist so eine Schutzname Jesu wieder, verstehen Sie? Paulus hat offensichtlich Verwandtschaft in der Jerusalemer Region. Und da er noch nicht verurteilt ist und das römische Bürgerrecht besitzt, gibt es auch keine Hinderungsgründe, diesen Verwandten zu ihm zu lassen. Und der Neffe kriegt das mit und warnt seinen Onkel. Es ist hochinteressant. Dieser junge Mann taucht sonst im ganzen Neuen Testament nicht mehr auf. Man wüsste gerne, war er Christ oder nicht? Hat er auch Theologie studiert in Jerusalem oder nicht? In welchem Verhältnis stand er zu Onkel Paulus? Das bleibt uns alles verborgen. Das wissen wir alles nicht, so sehr es uns interessieren würde, muss ich zugeben. Aber in dieser Situation, an diesem einen Tag, wo er gebraucht wird, da ist der Neffe zur Stelle. Und für diesen Umstand gibt es nur einen Grund, den der vielleicht gar nicht kennt. Jesus. Jesus schickt ihn, um seinen Zeugen im Sturm zu schützen. Nein, Paulus ist nicht im Räderwerk der Macht, sondern Paulus ist im Räderwerk des Mächtigen. Des mächtigen Gottes, der alle Rädchen so fügt und zueinander laufen lässt, dass es für seine Leute richtig ausgeht. Er ist nicht im Räderwerk der Macht, sondern im Räderwerk des Mächtigen. Und liebe Gemeinde, das ist die zweite Ermutigung, die Gott uns durch diesen großen Text schenkt. Gott schützt seine Zeugen in dem Sturm. Sie wissen ja, im Rechtswesen, da gibt es den Begriff des Zeugenschutzprogramms. Ich habe extra nochmal nachgelesen, eine Beschreibung, da heißt es, seit Anfang der 90er Jahre gibt es in Deutschland Zeugenschutzprogramme beim Bundeskriminalamt, beim Zollkriminalamt und bei den Landeskriminalämtern. Es werden gefährdete Zeugen und Zeuginnen, amtsdeutsch, aufgenommen, die in den Bereichen Terrorismus und organisierte Kriminalität Aussagen nicht nur über den Tathergang, sondern auch über Strukturen einer kriminellen Organisation machen können. Es muss eine uneingeschränkte Aussagebereitschaft auch über die eigene Tatbeteiligung vorliegen. Wenn du ein Zeuge bist für Jesus, dann hat Jesus für dich auch ein Zeugenschutzprogramm parat. Das ist die Botschaft dieser Verse. Dann hat er auch für dich ein Zeugenschutzprogramm parat. Wir bezeugen natürlich nicht Verbrechen, sondern wir bezeugen das genaue Gegenteil. Wir bezeugen den einen, der gekommen ist, um uns von unseren Verbrechen, von unserer Schuld zu retten. Aber schauen Sie, diesen einen Punkt, den müssen wir auch ernst nehmen. Auch Jesus erwartet von uns was? Uneingeschränkte Aussagebereitschaft. Wir sollen als Zeugen zu uneingeschränkter Aussagebereitschaft in der Lage sein, alles zu sagen, was über Jesus zu sagen ist, ihn treu zu bezeugen. Und dann umgibt uns unser Herr mit seinem göttlichen Zeugenschutzprogramm. Und Gott schützt uns als Person und Gott schützt seinen Plan, dass der zum Ziel kommt. Und oft wirkt Gott im Hintergrund. Nicht immer ist Gottes Eingreifen auch gleich so spürbar wie hier. Das müssen wir auch ganz ehrlich zugeben, ne? Gottes Zeugenschutzprogramm muss nicht immer zur sichtbaren Befreiung führen. Denken Sie an Stephanus in Apostelgeschichte 7 und 8. Bei dem ist es anders gelaufen. Für den hatte der Herr Jesus auch ein Zeugenschutzprogramm. Aber das sah so aus, dass er den Stephanus unter dem Steinhagel besonders getröstet hat und dass er ihn dann gleich zu sich genommen hat. Das war das Zeugenschutzprogramm für den Stephanus. Der Herr macht es mit jedem seiner Leute, so wie es richtig ist. Paulus, in seinem Fall, entkommt seinen Verfolgern. Und Gottes Zeugenschutzprogramm für Paulus sieht vor, dass er, überlegen Sie mal, dass er gerade als Gefangener besonders sicher nach Rom kommt. Und das noch auf Staatskosten, ja? Das ist doch hocherstaunlich. Also rüstet 200 Soldaten, 70 Reiter, 200 Schützen, 470 Leute auf Staatskosten, sorgen dafür, dass Gottes Bote ungefährdet nach Rom kommen kann. Was für ein Umstand im Räderwerk des Mächtigen. Der Herr sorgt dafür. Und gerade auf diesem Wege bekommt Paulus dann den Kontakt zu maßgeblichen Stellen und Personen in Rom, denen er sonst wahrscheinlich so schnell nie begegnet wäre. Und wir werden in den nächsten Kapiteln noch sehen, wie Paulus Gespräche mit hochrangigen Politikern führt und immer die Gelegenheit zu nutzen versucht, ihnen das Evangelium zu präsentieren. Gott sorgt dafür, er schützt seine Zeugen und er führt seine Zeugen. Und so wirkt unser Herr bis heute. Und oft sehen wir erst sehr viel später, warum manche Dinge so passiert sind und nicht anders. Das sehen wir oft erst sehr, sehr viel später. Bei Paulus war es das Bürgerrecht, dass Gott ihm gewissermaßen schon vor seiner Geburt durch die Eltern gegeben hat. Und es war dieser eigenartige Neffe, der plötzlich in der Minute auf den Plan der Geschichte tritt, als es unbedingt nötig ist, um Gottes Mann und Gottes Plan zu schützen in dieser Situation. Ja, er schickt uns als Zeugen in den Sturm, aber er schützt uns dann auch als Zeugen in dem Sturm. Und das, liebe Gemeinde, lasst mich das zum Schluss sagen, das gilt umfassend. Das gilt für alle Stürme, die unser Herr uns zumutet, die er zulässt. Nicht nur für die Situation, wo wir als Zeugen gefordert sind, da auch ganz besonders, aber auch wenn andere Stürme über uns hinwegbrausen. Stürme der Krankheit, Stürme der Einsamkeit, Stürme der Not in Familien, Stürme des Zerbruchs und der Angst. Wenn du sein Zeuge bist und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist und bleibst du auch in seinem Zeugenschutzprogramm drin. Wenn du ihn als deinen Herrn anrufst und liebst und ehrst. Und dann wird er dich auch durch die Umstände in deinem Leben so führen und alles so fügen, dass es für dich zum Besten werden muss. Das hat er versprochen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, sagt Paulus in Römer 8, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und so wirst du selbst mitten im Sturm noch geborgen sein in seinem Frieden. So wie es Horatio Spafford erlebt hat, mit dem ich jetzt schließe. In dem wohl schlimmsten Sturm seines Lebens. Spafford war im 19. Jahrhundert Rechtsanwalt in Chicago. Er war bekannt als ein engagierter Christ. Spafford besaß viele Immobilien in dieser Riesenstadt. Er war glücklich verheiratet, hatte 4 Töchter. Ein herber Schlag kam in seinem 44. Lebensjahr, als er beim Stadtbrand von Chicago 1871 praktisch sein ganzes Immobilienvermögen verlor. Von einem Tag auf den anderen. Nicht ein Haus soll stehen geblieben sein von seinen Besitztümern, und Versicherungen gab es damals auch noch nicht in der Weise wie heute. Er nahm das aus Gottes Hand. Er wollte sein Zeuge sein unter allen Umständen. Er half Dwight Moody bei dessen Evangelisationen. Er war ein mutiger Zeuge für Christus. Aber der eigentliche Sturm in seinem Leben kam 3 Jahre später, 1874. Die Familie Spafford wollte wieder zurück in die Heimat nach England. Sie hatten das als Gottes Weg für sich erkannt. Unsere Zeit in Chicago ist jetzt erfüllt, und jetzt hat Gott etwas Neues mit uns vor. Und Horatio musste noch ein paar Wochen in Chicago bleiben, um organisatorische Dinge zu regeln. Er sandte seine Frau und die 4 Kinder voraus. Doch ihr Schiff, die Ville de Havre, wurde auf der Reise von einem anderen Boot gerammt und sank. Und als Mrs. Spafford dann beim ersten Landkontakt die Möglichkeit hatte, ihm ein Telegramm zu schicken, musste sie ihm dieses furchtbare Telegramm schicken. Saved alone. Ich allein wurde gerettet. Das heißt, die 4 Kinder waren alle umgekommen. Und als Spafford das hörte, dass nur die Frau überlebte, ja, war er tief getroffen, hat sofort versucht, sich ein Ticket zu besorgen und seiner Frau hinterherzufahren. Der Kapitän seines Schiffes wusste natürlich von dem, was passiert war. Und in der Nacht nach dem 4. Reisetag hat er ihm das gesagt. Wir kommen heute Nacht an dem Ort vorbei, wo es passiert ist. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, damit Sie quasi auf See in Ruhe Abschied nehmen können. Und später hat Spafford dann berichtet, als er an Deck kam und gewissermaßen nochmal mit dieser Stelle konfrontiert war, wo seine 4 Kinder kurz vorher aus diesem Leben geschieden waren. Da hätte Gott ihm einen solchen Trost geschenkt. Und er hätte so diesen Schutz und diese Nähe Gottes mitten im Sturm so sehr auch gemerkt und erfahren. Und irgendwie im Umfeld dieser ganzen Ereignisse ist dann sein berühmtes Lied entstanden, das seitdem so viele Christen getröstet hat. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Und dieses Wohlsein, das meint nicht irgendeine Gefühligkeit, nicht irgendein High sein oder emotional angerührt sein, sondern das meint diese letzte tiefe Geborgenheit, dass ich weiß, er ist bei mir und ich darf bei ihm sein. Und er hält mich fest und er bringt mich durch. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb auch für mich dort am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. Nun leb ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Genau diesen Frieden hat Paulus im römischen Gefängnis erfahren. Und genau diesen Frieden will Jesus dir und mir schenken, unter allen Umständen. Ja, Gott schickt seine Zeugen, Gott schickt dich in den Sturm. Aber Gott schützt dich dann auch, umso mehr. Denn er ist absolut treu. Amen.